Guten Abend miteinander, schön bist du heute da. Für die, die vielleicht das erste Mal da sind, wir haben jeden Monat in diesem Jahr einfach so ein Monatskapitel. Die Bibel besteht ja aus unzähligen tollen Kapiteln. Und man sieht, jeden Monat wollen wir einfach ein Kapitel so ganz speziell hervorheben. Und in diesem Monat, jetzt ist es der Brief von Philipper 4. Ich würde so sagen, Philipper 4 ist so, mit Philipper 4 kommt der Frühling in dein Herz, in deine Gedanken rein. Bist du auch schon selber über dich erschrocken, wo du festgestellt hast, wie schnell dass du negative und verstaubte Gedanken hast? Und Philipper 4, das Kapitel, ist so ein Durchspülungsprogramm-Kapitel. Und einer von diesen Kernversen, von diesen 22 Kernversen, Vers 13, dort steht Folgendes, wo der Paulus sagt: Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Wenn du das Kapitel liest, aus dem Paulus tut es nur so übersprudeln von wunderbaren Sachen. Und auf der anderen Seite schreibt er aber auch immer wieder von Entbehrungen. Und du liest es und denkst, ja, was ist es jetzt? Überfluss oder Entbehrungen? Weil ich verstehe, wenn ich Überfluss habe, dann habe ich keine Entbehrungen, oder? Oder wenn ich Entbehrungen habe, dann habe ich keinen Überfluss. Was ist das jetzt? Und das Spannende ist, dass man sieht beim Paulus, er tut das gar nicht voneinander trennen, sondern er lebt das Leben im Überfluss, ob schon es gleichzeitig auch immer Begleitung gibt von Entbehrungen. Und wir sehen in diesem Kapitel, dass Überfluss nicht einfach mit einem riesen Lohn zu tun hat und mit einem unbeschwerten Leben, dass einfach alles rund läuft, sondern wir sehen einen ganz anderen Einblick, wie dass wir ein Leben führen im Überfluss. Und ich wünsche dir das, dass du etwas von diesem Reichtum entdecken kannst, was es heisst, ein Leben im Überfluss zu führen. Steigen wir jetzt voll ein in diese Verse. Und ich werde, der erste Punkt, den ich habe, ist, habe ich formuliert mit Überfluss in göttliche Beziehungen. Er schreibt Folgendes am Anfang: Ihr seid meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine, das letzte Wort ist Mühe, also schon wieder Entbehrungen. Vorher alles positiv. Und er sagt jetzt erstens, ihr seid meine Geschwister. Und er tut das so erklären, die ich liebe, es gibt auch Geschwister, die liebe ich vielleicht nicht, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Also sehne, eine Sehnsucht haben, das ist ein starkes Wort. Sehne zeigt, was wirklich sich verankert hat, tief in deinem Herz, was dir wirklich lieb und wichtig ist. Und er sagt, ich sehne mich nach euch. Das Zweite ist, wenn er das beschreibt, er sagt, ihr seid meine Freude. Menschen sind seine Freude. Wir alle sind ja aus nach Freude. Wir unternehmen alles Mögliche, dass wir irgendwo irgendwie zu Freude kommen. Ja? Wir geben oft auch viel Geld aus für Freude. Und hier schreibt jetzt zu Paulus, ihr seid meine Freude. Es muss gar nicht immer eine Yacht sein. Es kann einfach ein Mensch sein. Ist noch gut. Erlebst du das, dass Menschen dir Freude geben? Und er geht noch weiter und er sagt, der dritte Punkt, den er sagt, ist, ihr seid mein Siegeskranz und mein Lohn. Ich weiß nicht, was du für Siegeskranz hast, was du für Auszeichnungen hast, was du für Diplom hast. Als Schweizer darfst du das eh nicht so raushängen, aber ist das gleich noch so gern. Ich hoffe, es sind auch Menschen dabei mit deinen Auszeichnungen. Er sagt, Menschen sind meine Siegeskränze. Hey, ihr seid meine Lohntüten. Ich habe kürzlich eine Dokumentarsendung gesehen von Donald Trump. Ist mein Kollege. Nein, ja, ist das spannend gewesen. Auf jeden Fall, ich meine, er, oder? Der hat ja nicht einfach Häuser. Der hat Wolkenkratzer. Der hat ganze Quartiere in Amerika, oder? Unglaublich, oder? Und wenn du ihn so anschaust, der weiß, wer er ist, oder? Der hat seine Siegeskränze, seine Trophäen mit ganzen Quartieren irgendwo in Amerika. Der Paulus sagt, meine Siegeskränze sind Menschen. genial, wenn man sagen kann, Menschen sind meine Siegeskränze. Kannst du das auch sagen von deinem Leben, von meinem Leben? Ich stelle mir das übertreibt auf heute folgendermaßen vor. Der Paulus, er kommt da rein in die Glaskuppel und er sagt, wow! Meine Geschwister, meine Geliebten, die ich liebe, nachdem ich mich gesehnt habe und sehne, meine Freude, meine Siegeskränze. Und du hast als Schweizer nebendran und denkst, was ist denn das für einen? Wir sind schon noch ein bisschen anders, gell? Aber was ist das für einen? Ich kann dir sagen, was für einen ist. Er hat Überfluss von göttlichen Gedanken über Menschen. Das ist der Unterschied. Und das fließt aus ihm raus. Und noch spannend ist, ich habe es formuliert mit göttlichen Überfluss in göttliche Beziehungen. Nicht nur in Beziehungen, in göttliche Beziehungen. Was meine ich damit? Es ist ja cool und lässig, wenn wir coole, lässige Kollegen und Freunde haben, wo wir zusammen abhängen können, wo wir grillieren können und wir einfach cool zusammen haben. Aber es ist nochmal eine andere Liga, wenn wir so Beziehungen haben, wo wir einander fit machen können für das Reich Gottes. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, der Paulus ist so wie ein geistliches Fitnesszentrum gewesen, auf zwei Beinen. Mega freundschaftlich. Das hat ihn charakterisiert. Und ich wünschte mir, dass wir können viel mehr so die Qualität von tiefen, erfüllenden Beziehungen leben. Aber wir sehen, sein Überfluss hat sich so auf seine Wahrnehmung von seinen Geschwistern übertragen. Er hat seine Kinder geliebt, er hat seine Menschen geliebt. Das war so eine Herzensliebe da. Ja klar, okay, die Philippen, das sind natürlich auch mega coole Leute, oder? Die hast du einfach Knuddel gern haben. Aber spannend ist gerade, wir haben ja Überfluss und Entbehrung. Und spannend ist gerade, beim nächsten Vers steht folgendes, das Wörtchen, ich ermahne Evodia. Ah, gleich noch jemanden musst du ermahnen. Es ist gleich nicht einfach alles nur rund gelaufen. Und dann geht der nächste Vers, der steht, und ich ermahne auch noch Zündtüche. Oh, schon wieder der nächste. Und dann ist es noch, dass sie Probleme hatten, Mehrzahl hatten. Er schreibt dann sogar noch von einem Jochgenossen. Eine kleine ältere Übersetzung ist ein Jochgenossen. Ist da ein Jochgenossen? Das ist einer, mit dem hast du Entbehrungen durchlaufen. Das ist nicht einer, der einfach davon gesprungen ist, wenn es schwierig geworden ist, sondern mit dem hat er alle Entbehrungen können durchlaufen. Also wir sehen da wieder, er war einerseits hin und weg von diesen Leuten. Und gleich auch er hat Schwierigkeiten kennt, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Jetzt geht es weiter. Der nächste Vers, den wir nachher haben, der sagt er, oder mit zwei Punkten ist, Überfluss auf allen Wegen. Da kommt jetzt ein unglaublicher Vers, Philipper 4,4. Ich habe die Lutherübersetzung genommen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und wir müssen hier eins wissen. Der Paulus, der das schreibt, während er das schreibt, ist er nicht irgendwo in einem 5-Sterne-Hotel, wohlgenährt auf der Terrasse, wunderschöner Sonnenuntergang. Und der Paulus, er kommt einfach nicht zum Stuhl raus und sagt, freut euch, freut euch, es ist so wunderbar. Sondern während er das schreibt, ist er im Gefängnis, aufgrund von seinem Glauben an Jesus. Und wenn er da schreibt, alle Wege, dann war ein möglicher Weg von ihm da, dass der nächste Weg ist die Hinrichtung. Also aus dem Dadurch raus schreibt er. Und eigentlich hatte er in dieser Lebensphase alle Gründe gehabt, eine riesige Auflistung zu machen, warum er sich definitiv nicht mehr freut. Stattdessen tut er die anderen ermutigen und sagt, hey, im Fall, freut euch. Und was ist immer noch nicht ganz geglaubt und checkt, hey, tut er nochmal nachdoppeln und sagt ein zweites Mal, hey, im Fall, wirklich, freut euch wirklich. Ich werde dir eins sagen, das Ende ist das, Dürrezeiten gehören auch zu unserem Leben. Und wenn wir Dürrezeiten haben, dann gibt es auch keine Abkürzung. Da gilt es einfach, diese Dürrezeiten auch zu durchlaufen. Das ist das eine, was es einfach gibt. Es gibt Dürrezeiten. Aber was er hier beschreibt, ist so wie das, was wie möglich ist im Leben mit Jesus. Und ich werde das, und das Schlüsselwort, das wir hier lesen in diesem Vers, das ist das kleine unscheinbare Wörtchen, In. Freut euch in dem Herrn. Schau, wir können in uns sein. Das ist das, was uns sehr vertraut ist, oder? Das beherrschen wir. Oder aber wir können in ihm sein, in dem Herrn. Ich werde das probieren, folgendermaßen zu illustrieren. Ich habe hier eine spezielle Creme, und zwar habe ich hier einen Sand. Ich habe mal im Service gearbeitet. Keine Angst. Ich habe hier so eine Sand, Erdbeere, Oliven, Schlagrahmcreme. Also es ist ziemlich ein komisches Gemisch. Was ich mit diesem Gemisch sagen will, ist doch ein Bild für mein Leben. Wenn ich in mich eintauche, dann kommt da alles Mögliche an Feinem, an Schönem, an nicht Feinem, an nicht Schönem, an Unappetitlichem, alles Mögliche. Also in mir sind alle möglichen Facetten. Okay? Meine Frau kann das bestätigen. Hier habe ich eine feine, leckere, hochgradig gesunde Erdbeerencreme. Das ist wie ein Bild jetzt, wir sollen sein in dem Herrn. Also wenn ich da eintauche, das ist einfach nur herrlich. Hast du das Bild? Es ist ein spezielles Bild, aber es ist ein gutes Bild, finde ich. Und die Bibel sagt jetzt, taucht ein, seid in ihm. In ihm ist die Freude. Und der Punkt ist eben da, dass wir oft einfach in uns innen sind. Etwas, was man heute oft auch gehört, das ist so die Aussage, die verständliche Aussage, ich lasse auf deinen gesunden Menschenverstand. Ja, wie wenn der gesunde Menschenverstand immer so gesund wäre. Das ist eben gar nicht immer so gesund. Ja, die Bibel sagt sogar, dass unser Verstand verfinstert ist. Und der Punkt ist, mit diesem gesunden Menschenverstand, irgendeinmal stehst du eben an. Und wir haben unsere Logik, warum wir jetzt eben keine Freude mehr haben. Weil wir eben in uns innen sind. Und jetzt steht das seid in ihm. Und Gott sagt nicht, bis in dir, hol bei dir die Freude raus, denk möglichst positiv. Irgendeines ist einfach fertig. Wie viele negative Gedanken sind in ihm? Wenn ich da eintauche, kein einziger. Wie viele Gedanken von der Niederschlagenheit sind in ihm, wenn ich da eintauche? Kein einziger. In ihm ist die pure, reine Freude. In ihm ist der Himmel. Meine Freude ist limitiert. Meine Freude ist irgendeinmal aufgebraucht. Meine Freude ist situations- und stimmungsabhängig. Und das ist der Unterschied. Und verstehe mich hier auch nicht letzt. Ich muss nicht Freude haben, wenn ich Schmerz habe. Muss ich nicht sagen, ich freue mich jetzt in den Schmerzen. Oder wenn ich bei der Prüfung durchgefallen bin, ich freue mich jetzt, dass ich durchgefallen bin. Halleluja, Jesus, Amen, danke, bin ich durchgefallen. Nein, das wäre irgendwie fatalistisch. Aber das zeigt, das drückt aus, wenn ich auf meinem Weg bin, dann ist es immer möglich, dass Jesus wieder kommen kann mit seiner Freude. Da, wo Jesus ist, da gibt es immer eine Perspektive, eine Hoffnung, eine Lebendigkeit, was auch immer. Und er will mich wieder aufrichten und mir wieder eine Perspektive geben. Um das geht es. Und im Psalm 16 wird das ganz, ganz eindrücklich beschrieben. So ganz praktisch eigentlich, wie das eben aussieht, er hat es so folgendermaßen ausgedrückt. Er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Steht er mir zu Rechten. Wenn er dir nicht zu Rechten ist, wo du auf dem eigenen Weg bist, dann ist das Problem. Ist auch noch gut. Aber was ich mit ihm gehe, dann ist er fest bei mir. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Überfluss. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Da haben wir die Entbehrungen. Tag, tag, wie das wechselt. Und noch, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wieder Überfluss. Und nach diesem gewaltigen Vers geht Paulus gerade weiter und er haut gerade zum nächsten grossen Wurf aus. Und er sagt in einem weiteren Vers, in diesem Kapitel, macht euch um nichts Sorgen. Überschrieben mit Überfluss spart sich das Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen. Aber, und das dickes, fettes Aber, das ist doch nicht lebbar, oder? Wir haben doch ein Recht drauf für unsere Sorgenpartys. Mit unseren Sorgen eigentlich noch fast verteidigen. Oder irgendwie, ich darf doch ein bisschen. Ich kann fast zu Jesus sagen, Jesus, aber ein bisschen Sorgen darf ich mich doch noch, oder? Nur so 10%, bitte. Ist nicht das so manchmal? Wir denken irgendwie, wir weiss noch, müssen dürfen sorgen. Klar gibt es den positiven Aspekt des Sorgen, dass ich die Sorgen, meine Verantwortung wahrnehme, vielleicht nachher auch Sachen machen, ein gutes Agieren daraus herauskommt. Der Aspekt, der ist völlig okay. Aber es geht hier um etwas anderes, und zwar darum, dass ich sehr schnell, ich sag's mal so, an einem Sorgengeist verfalle. Es geht hier um den Geist des Sorgen. Zu realisieren, dass sich Sorgen genauso zerstörerisch ist, wie zum Beispiel ein unmoralisches Leben. Und der Punkt ist eben der, liebe Freunde, wenn du langjähriger Christ bist, dass das Ende, sag ich mal, unmoralisches Leben, das ist schon sehr verpönt, oder? Aber Sorgen irgendwie, mit dem hat man sich arrangiert, das darf sein. Aber zu realisieren, dass eigentlich beides nichts mit dem göttlichen Leben zu tun hat und beides zerstörerisch ist für unser Leben. Und seitdem entspricht, was Gott gedacht hat in der Fülle für uns. Ich kenne das ja auch, sich Sorgen. Ich kenne das auch, wenn so Sorgen, Gedanken sich auftürmen vor einem, oder? Wenn zum Beispiel schweißgebadet in der Nacht erwachst und irgendwie Sorgen auf dich einbrätscht. Ich kenne das. Ich habe zum Beispiel jahrelang folgenden Traum gelebt. Träumt. Und zwar, ich träumt, ich bin am Autofahren, es ist dunkle Nacht und es geht bis in einem Berggebiet fahren und plötzlich auf einen Moment geht beim Auto das Licht aus. Und ich fahre mit höherer Geschwindigkeit und ich fahre und es ist einfach dunkel. Und ich suche das Licht und das Licht geht nicht an. Ich suche Bremse, ich finde die Bremse nicht und irgendwie fahre ich einfach, oder? Und plötzlich spüre ich nur noch hinter mir eine Hand, die mich streichelt. Und es ist nicht die Hand von Jesus, weil ich im Jenseits bin, sondern es ist die gute Hand von meiner Frau. Sie sagt, ja, Markus, ja. Und ich bin schweißgebadet, mein Bett ist ein Auto, oder? Und irgendeiner kommt, wieder mein Traum, oder? Ja, okay. Und sie schläft weiter und ich schlafe auch irgendwann weiter. Wir könnten jetzt meinen Traum noch tiefer psychologisch noch analysieren. Habe ich alles schon gemacht. Aber ich will damit sagen, ich kenne das auch, sich Sorgen. Und wichtig ist hier, er bleibt da nicht stehen. Also einfach hier Sorge ist einfach nichts, sondern spannend ist jetzt gerade, was der nächste Vers aussagt. Das ist ja der nächste Punkt. Und zwar sagt er, macht euch um nichts Sorgen und dann wendet. Es kommt das Wort wendet. Also du hast Sorgen und jetzt wende dich. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wieder haben wir Überfluss und Entbehrungen. Also was er hier eigentlich sagt, das ist, sagt ihr nicht, mach dir keine Sorgen, im Sinne, ich mache nichts, sondern ich tue meine Sorgenenergie umleiten in drei Sachen. In Bitten, in Flehen und in Dankbarkeit. Das ist das Umleiten von der Energie. Und das Erste, das ist das Bitten. Wir können von Kindern lernen, was es heisst, zu bitten. Kinder können sehr direkt bitten, oder? Aber manchmal ist die Kind auch ein bisschen umschwaffeln. Also das Kind kommt, Papi, kann ich irgendwie, es tut es irgendwie umschreiben. Und du denkst nur, was willst du eigentlich? Komm auf den Punkt, oder? Sag es doch einfach. Und sind wir manchmal nicht so mit unserem Gebet vor Gott? Mit irgendetwas am umschwaffeln vor Gott? Sagen wir unsere Bitte klipp und klar, Gott, das ist meine Bitte. Ich bitte dich darum, dass du mich aus meinen finanziellen Schwierigkeiten herausführst. Ich bitte dich, zeig mir den nächsten Schritt, zum Beispiel. Das Zweite, was man sagt, das ist Flehen. Wir sind nicht unbedingt eine Gesellschaft, wir kennen das ja nicht mehr, Flehen. Wir sind Schweizer, wir sind diplomatisch, wir sind sachlich, alles andere ist ja nicht professionell, oder? Genau. Und das finde ich so schön, dass wir vor Gott dürfen flehen. Flehen zeigt, ich habe wirklich eine Not. Auch wenn ich so viel davon Kindern lernen. Ich kann flehen, oder? Das zeigt Vertrautheit. Das heisst, bei meinem Papi, bei meiner Mami, da kann ich einfach sein, wie ich bin, und so mein Herz rauslassen. Und wenn du flehst, dann bist du hochgradig lebendig. Du bist voll präsent. Das ist oft dieses Problem beim Beten, oder? Wir sind irgendetwas am Umschwafeln, am Umbreien. Und Gott sagt, hey, beim Flehen, dann weißt du, um was es geht. Du weißt, wer du bist, was du nicht kannst, und du weißt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Das ist das Flehen. Und das Schöne ist, Gott wünscht sich das. Ich finde das genial. Das ist nicht so ein kalter Diplomatisch, der muss sachlich sein, sondern ich darf vor ihm flehen. Er will bestürmt werden. Mach mal ein Bibelstudium, wie viel das vorkommt. Gott will bestürmt werden. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Und ich habe mir noch die Frage gestellt, was ist denn der Unterschied zwischen Flehen und was ist das Wort? Zwängeln. Wir dürfen sogar zwängeln, steht bei Bonner, das ist krass. Aber gleich, und dann ist echt der Unterschied zwischen Flehen und Zwängeln. Nämlich der dritte Punkt, das ist, seid voller Dankbarkeit. Wer zwängelt, ist nicht dankbar. Spannend. Wir sollen voller Dankbarkeit sein. Jetzt kommt wieder der Überfluss. Wenn du in Sorge bist, bist du nicht dankbar. Spannend, die Zusammenhänge. Wir sollen voll Dankbarkeit sein, was immer Gott aus dieser Situation wird machen. Da kommt wieder der Überfluss über. Ich werde die Gedanken, die 7 Verse abrunden, zusammenfassen. Das Erste war, Überfluss in göttlichen Beziehungen. Ich wünsche dir und mir, dass wir so göttliche Beziehungen leben können. Dass du und ich, dass wir ein geistliches Fitnesszentrum werden können, wo wir Leute ermutigen können, fit machen. Und das müssen alle fit machen. Dass wir diese Art von Beziehungen erleben und leben können. Das Zweite ist, ich werde zuerst den Punkt nehmen von der Sorge. Und zwar, sorgt euch um nichts. Vielleicht bist du heute am Abend da und du merkst, Sorge ist ein zentrales Thema in deinem Leben. Wie gesagt, Sorge im Sinn, ich nehme Verantwortung wahr, das ist völlig okay. Aber wir können so schnell geknechtet sein von einem Geist von der Sorge. Und vielleicht ist heute Abend der Moment, wo du merkst, hey, diese Knechtung, die werde ich heute am Abend zu Jesus bringen. Ich werde meine Sorgenenergie umleiten und ich werde lernen zu bitten, zu flehen und voller Dankbarkeit sein. Und das Dritte ist die Freude. Freut euch alle Wege. Wie bist du heute Abend da und du merkst, eigentlich Freude in deinem Leben, in deinem Alltag, das hast du verloren. Das ist dich daran gewohnt. Das Leben ist durchbeissen, das Leben ist einfach mühsam. Es ist irgendwo einfach normal geworden bei dir. Und irgendwo bist du vielleicht, ist das heute dein Bild, du bist in dir. Du bist einfach so ein bisschen Erdbeere, Sand, Oliven, komische Creme. Sorry. Und Gott sagt heute, hey, lern mich kennen, tauch ein in mich, bis in mir. Lern mein Leben kennen. Lern meine göttliche Gegenwart kennen. Und das ist deine Einladung. Wenn du auf einem Weg bist und hast keine Freude, dann entweder bist du auf einem Weg, der falsch ist, und dann musst du den Weg verlassen. Vielleicht bist du auf einem Weg, da hast keine Freude, oder Jesus sagt, ja, ich bin die Quelle von der Freude. Ich bin die Quelle, und du merkst, ich spüre nichts von dieser Quelle. Das kann heissen, dass du weit weg bist von dieser Quelle und dass du im Laufe deines Lebens ganz viel so Nebenflüsse eben in dein Leben hineingelassen hast. Und jetzt bist du so in einer trüben Suppe. Das heisst, ich muss zurück zu dieser Quelle gehen. Damit du wieder kannst die reine, pure, himmlische Freude erleben. Du hast eine Verheißung, dass du kannst Freude haben auf deinem Leben. Das ist, du hast die Verheißung. Und du darfst die und sollst die in Anspruch nehmen. Ich wünsche dir die Freude, ich wünsche mir die Freude. Ich werde zum Schluss, dass wir zusammen so als Antwort nochmal die Verse zusammenlesen aus dem Psalm 16. Lass uns doch zusammen aufstehen. Und ich werde dich ermutigen, mutig von Herzen, einfach so wie als Abschlussgebet, dass wir zusammen die Verse noch lesen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich fest bleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen.